Nötige Konzentration bei der Hitze ist ganz gut. Ich bin ja froh, dass es ein bisschen abgekühlt ist. Unsere Schule ist ein Glaskasten, es ist sehr schwierig zu überleben. Von daher schön, dass die Fenster offen sind und ein bisschen Durchzug ist. Und schön, dass auch schon so viele wieder da sind und sich hier verteilen. Zum Thema Hitze, da sind wir eigentlich schon direkt beim Punkt. Und bei der Sache, nämlich weltweit, sind wir uns nicht ganz im Klaren, inwieweit ist eigentlich jetzt im Detail der Mensch für jeden Punkt des Klimawandels verantwortlich. Da wird ja gestritten, wo haben wir Einfluss, wo haben wir keinen Einfluss. Fakt ist aber, die Temperatur steigt, die Weltbevölkerung steigt auch, und zwar rapide. Und die Frage ist, wie willst du alle Menschen weltweit so versorgen, dass jeder was zu essen hat? Beispielhaft nur vielleicht ein paar Bilder, dieses Bild hier. Da haben wir noch eine Frau, die irgendwie Ernte hat, aber es gibt genug Beispiele, wo es Probleme gibt. Die Weizenbauern in Russland, in der Türkei oder in Mexiko, die haben schon länger Probleme mit der Hitze im Sommer. In China gibt es Probleme mit der Maisausbeute, da haben wir auch Probleme bei der Ernte, und die geht auch in Brasilien zurück, ganz zu schweigen von den Dürren, die wir schon seit vielen, vielen Jahren auch in Afrika haben. Was ist jetzt die Folge? Die Preise für die Lebensmittel steigen immer weiter. Kinder haben nicht genug zu essen für sich. Es gibt in der Folge Krankheiten und nicht zu schweigen auch vom Tod, der an letzter Stelle dann auch wartet. Die Folgen von fehlender Nahrung sind in letzter Konsequenz tödlich. Und das ist egal, ob das Afrika ist, ist egal, ob es Europa ist, denn auch im letzten Jahrhundert haben wir hier in Europa auf unserem Kontinent auch teils durch Kriege, aber auch durch heftige Veränderungen im Wetter viele Millionen Tote erlebt. Ich hoffe jetzt nicht. In unserem Breitengraden scheint es aktuell kein Problem zu sein. Also Tote durch, vor allem durch Hitze, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ernteausfälle oder Probleme, damit haben wir aber allerdings schon auch. Die große Frage bleibt bestehen: Wie schaffe ich es, die Weltbevölkerung zu ernähren, und zwar so, dass jeder was zu futtern hat? Und damit beschäftigen sich viele, viele Wissenschaftler auf dieser Welt. Dazu gehört auch zum Beispiel das Anpassen von Saatgut, das ist eine Möglichkeit, an die veränderten Bedingungen. Und die Bibel, die nennt Saatgut ganz anders mal, nämlich die Bibel nennt das Evangelium, was wir hier Saatgut nennen könnten noch. Aber da ist der Punkt, dass es genau andersrum ist. Also das Saatgut ist perfekt, aber wie in unserer weltweiten Situation gibt es auch noch die Frage, ja, wie ist eigentlich der Boden so beschaffen? Wie sieht es um den Boden aus? Was macht das Wasser? Wie steht es um die Feinde der Saat und der Ernte? Wachsen Disteln schneller, nehmen Parasiten zu? Wie sieht es da genau aus? Jesus Christus beschreibt eine Situation, in der es vier Optionen gibt, auf Gottes Wort zu reagieren. Drei Optionen sind ohne Segen, und eine Reaktion, da steckt Segen drin für dich und auch Segen für mich. Und wie das gelingen kann in einer Welt, die ja nicht nur mit Getreide und mit Ernte kämpft, sondern mit ganz anderen Dingen noch, das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Dafür schauen wir mal uns Lukas 8, die Verse 4 bis 15 an. Ihr dürft gern, sehr gern eure Bibeln aufschlagen. Ich habe euch nur die Bibelstelle mitgebracht. Mehr nicht. Lukas 8, Vers 4 bis Vers 15. Einmal hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Aus allen Orten waren sie herbeigeströmt. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging auf seinen Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgefressen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, vertrockneten aber bald, weil sie nicht genug Feuchtigkeit bekamen. Wieder ein anderer Teil fiel mitten unter Disteln, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf und brachte hundertfache Frucht. Jesus schloss: Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Die Jünger fragten Jesus später, was er mit diesem Gleichnis sagen wollte. Er sagte: Euch hat Gott das Gleichnis seines Reiches anvertraut, aber den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gesagt, denn sie sollen hinsehen und doch nichts erkennen, zuhören und trotzdem nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes: Das Saatgut ist Gottes Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber dann kommt der Teufel und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch nicht gerettet werden. Die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort und nehmen es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, da wenden sie sich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Lauf der Zeit von den Sorgen vom Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem Herzen bereitwillig auf. Sie halten daran fest und lassen sich nicht entmutigen und bringen durch ihre Ausdauer Frucht. Ein Problem, das hier beschrieben wird, das ist die Oberflächlichkeit beim Zuhören. Nicht bei der Arbeit, sondern ganz zu Beginn noch beim Zuhören, wenn du die Botschaft das erste Mal hörst. Jesus beschreibt das Wort Gottes, es wird gehört, aber der Teufel kommt direkt und nimmt die Botschaft wieder weg. Also kurz gesagt, sie ist eigentlich nirgends angekommen. Es wurde verteilt, ja, okay, aber sie kam nirgends an. Auf dem Weg, also vielleicht noch irgendwie am Ohr, da war die Botschaft, aber dann wird sie zertreten und von den Vögeln gefressen. Der erste Schritt ist kaum erreicht. Was muss der Same tun? Der Same muss in die Erde rein. Und dann braucht es auch noch mehr, um für Wachstum zu sorgen. Und Jesus sagt, der Teufel lässt hier die Botschaft gar nicht erst ankommen. Da passiert soweit gar nichts. Würde dir eine Folie weitermachen, bitte. Das Nicht-Aufnehmen von der Botschaft, das kenne ich sehr gut. In der Schule spricht man von der vierfachen Sicherung vom Arbeitsauftrag. Wie viele von euch wissen, ich bin Lehrer oder ich hoffe, Lehrer noch zu werden. Es gibt Dinge, die mich haben scheitern lassen, aber die Kinder in der Schule, die müssen verstehen, was sie zu tun haben. Was machst du dafür? Du sicherst den Arbeitsauftrag, denn viel zu oft kommen, wie ich finde, echt dumme Rückfragen einfach. Und ich erkläre den Schülern ganz genau, was ist zu tun, mein Freund. Ich schreibe es erstmal kurz und klar an die Tafel oder ich mache es auch nochmal ans Smartboard dazu. Nicht in vielen Worten, ganz klar, ganz einfach, deutlich erklären, die entscheidenden Worte fett gedruckt und jeden Schritt auch nochmal nummeriert, diese ganze Geschichte zusätzlich auf jedes Arbeitsblatt und am Ende muss mindestens ein Schüler wiederholen, was ich gerade gesagt habe und was zu tun ist. Diese Sachen sind abgelaufen und dann kommt trotzdem, ja, Herr Burtesch, was sollen wir jetzt machen? Ja, was sollst du machen? Weiß nicht. Geh zum HNO-Arzt, keine Ahnung. Das ist echt anstrengend manchmal. Ich will nicht sagen, dass ich besser war oder auch privat immer besser bin im Zuhören, aber wir wissen klar, in diesem Beispiel kostet es noch keine Menschenleben hier in der Schule. Es kostet höchstens Hirn und Verstand und manchmal auch Geduld, aber wie reagiere ich auf Gottes Wort? Jesus beschreibt hier diese Gruppe, wie meine Schüler. Die haben alles mitbekommen, haben alles gehört, alles scheinbar verstanden, aber sie nehmen es nicht richtig auf. Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt in Kapitel 1, Vers 22, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Und im Falle des Evangeliums, da bedeutet es, sich Jesus unterzuordnen auch. Zu sagen, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, ich sehe, ich brauche dich. Und du gibst mir die Kraft, die ich brauche. Du allein kannst mir meine Sünden vergeben. Das kann niemand sonst. Und ich will deine Botschaft aufnehmen. Ich will sie annehmen und dich in meinem Leben sichtbar machen. Und mit dir, mit meinem Leben dir Ehre geben. Und diese Gruppe, die begegnet der Kraft des Evangeliums. Das tut sie, weil sie es hört. Aber sie nehmen es nicht auf. Und diese Gruppe begegnet bis jetzt noch gar nicht irgendwelchen schwierigen Umständen in ihrem Leben. Sie haben einfach schon Probleme ganz am Anfang beim Hören. Sie nehmen die Botschaft gar nicht richtig auf. Und das ist mehr als nur oberflächlich. Zum Beispiel meiner Schüler wieder. Wenn jemand Probleme hat, wenn jemand Herausforderungen bei der Bewältigung von Aufgaben hat, dann helfe ich. Das mache ich sehr gern. Das ist mein Job. Dafür bin ich da. Aber wenn jemand keine Lust hat, wer keinen Bock hat, wer nicht zuhört und sich dann auch noch beklagt, der ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Also, was soll ich da machen? Und die Leute habe ich. Ich sag's euch, von denen habe ich so ein paar Spezialisten. Nächste Woche, Ende nächster Woche, in Deutsch gibt es ein Lesetagebuch. Das heißt, die Schüler haben Aufgaben zu einem gemeinsamen Buch, das sie schon seit einigen Wochen lesen. Und die Schüler hatten Zeit zu lesen und die Aufgaben zu machen. Ich habe Schüler, die haben seit 2 Wochen noch nicht eine einzige Seite in diesem Buch gelesen. Die wissen, was zu tun ist, jeder hat es gehört, aber es wird ganz unterschiedlich reagiert auf die Aufgaben. Sie hatten das Ziel nie gehabt, irgendwas zu machen in diesem Unterricht und auch nicht zu Hause. Und ich habe es gesagt, bald werden die Aufgaben eingesammelt. Ich sammle alles ein, das schöne Lesetagebuch, es zählt wie eine Klassenarbeit. Und ich bin gespannt, wie viele Mütter dann am Wochenende davor Stress haben bei der Bewältigung von Aufgaben für dieses Buch, weil sie leider irgendwie Probleme mit den Kindern haben. Ich will mich nicht lustig machen, denn wenn ich mich an mein erstes Lesetagebuch zurückerinnere, lief es auch nicht viel besser. Aber jetzt bin ich der Lehrer und jetzt mache ich ein bisschen Stress. Ihr habt das Beispiel verstanden. Wir sehen, es geht nicht um Lesetagebücher für uns. Ihr schreibt keine mehr, hoffe ich, die meisten. Es sei denn, ihr habt Kinder, dann schreibt ihr welche. Aber ich will Jesus immer wieder bitten, dass sein Geist in mir wirkt, dass sein Evangelium mich verändert und dass aus diesem heraus auch Taten folgen, nicht weil sie mich retten, aber einfach aus dem Glauben kommen die Taten. Und nicht, weil sie mich zu einem besseren Menschen machen, sondern weil ich und weil wir doch das tun wollen, was Jesus gefällt. Und zu der Gruppe, die das richtig macht, zu der kommen wir später noch. Wir haben aber noch andere Gruppen vor uns. Weiteres Beispiel ist der felsige Boden, den es auch noch gibt. Der Same, er geht auf, aber der Same vertrocknet ganz schnell, ganz bald, weil er einfach nicht genug Feuchtigkeit bekommen hat. Jesus erklärt das Problem. Es gibt einen freudigen Start, aber es gibt keine Wurzeln. Es kommen, so sagt Jesus, Herausforderungen, es kommen auch Prüfungen und dann wendet man sich ab. Freudiger Start, motivierte Herausforderung annehmen und dann ein eher schwieriger Verlauf auch noch. Kennt ihr Neujahresvorhaben? Gut, niemand kennt Neujahresvorhaben, macht nichts. Vielleicht hast du dir trotzdem schon mal irgendwann anders was vorgenommen im Leben. Vielleicht sagst du dir, gesünder leben, fände ich mal richtig gut, möchte ich machen. Den Schulabschluss muss ich noch machen, ich bin ja schließlich keine 25. Da muss ich noch zu meinem Abitur, zu meiner mittleren Reife kommen. Ich will ein bisschen was abnehmen, ich will ein bisschen was zunehmen. Da hat jeder so seine eigenen Aufgaben. Vielleicht sind auch manche zufrieden mit sich. Ich möchte euch von mir was erzählen, was ich mir mal vorgenommen habe. Lang ist es nicht her, es war auch in Verbindung mit der Zeit vor meinem Referendariat, aber genug der Schulgeschichten. 2019, zum Start auch dieser Zeit, habe ich mir vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen. Oh, es war sogar noch vor meinem Referendariat. Egal. Bis dahin, was habe ich gemacht? Ich war einmal die Woche kicken. Nicht schlecht, macht Spaß, macht auch heute noch Spaß. Ich war ab und an joggen, aber ich hatte ein neues Ziel. Ich habe mir gesagt, jetzt gibst du richtig Gas. Zuerst habe ich dreimal die Woche Krafttraining gemacht zu Hause, habe ich es irgendwie versucht. Dann habe ich mir gedacht, ja Moment, dreimal die Woche reicht nicht, musst du sechsmal die Woche machen. Jeden Tag, außer sonntags, Montag bis Samstag. Ich habe mir einen eigenen Trainingsplan erstellt, wohl überlegt jetzt nicht irgendwie was Dummes gemacht. Montags habe ich die Muskelgruppe für Drückbewegungen trainiert. Dienstags dann wieder hochintensives Ganzkörper-Intervalltraining. Mittwoch Muskel für Ziehbewegungen, vor allem dann, ihr versteht, den Bizeps trainieren. Der Bizeps muss brennen. Donnerstag Hallenfußball, muss auch noch Spaß machen, anders überlebt man das nicht. Und Freitag eigentlich Beine, aber die kann ich weglassen, weil donnerstags habe ich Fußball gespielt. Samstags dann wieder Ganzkörper, hochintensives Intervalltraining. So habe ich es gemacht, tatsächlich, auch wenn ihr es mir nicht glaubt oder anseht, einige Monate habe ich das so durchgezogen und es lief auch richtig gut. Also die Bewegung hat mir ganz gut getan und ich kenne viele, würde ich behaupten, da läuft es mit den Neujahresvorhaben viel, viel schlechter. Das Problem, auch beim Sport, ist, was ist eigentlich dein Ziel? Wenn jemand sagt, ich will ein bisschen abnehmen, ich will fitter werden, 6 Monate Sport machen, 6-mal die Woche, klingt gut, sich gesund ernähren, aber dann, was passiert dann? Du bist fitter geworden, sportlicher geworden und danach reichen 6 Monate Sport und danach wieder aufzuhören, muss ich nicht meinen Lebensstil eigentlich dauerhaft irgendwie anpassen. Ich habe mich vorher am Anfang vertan. Dann hat mein Referendariat nämlich begonnen. Also ich habe eine ganze Zeit lang diesen Sport gemacht. Dann begann mein Referendariat. Ich habe noch durchgezogen, aber naja, es wurde schon stressiger die Zeit. Manchmal war es eher so 3 bis 4 Mal die Woche als 6 Mal. Der ganz große Stress kam dann im Herbst, letzten Herbst, im Winter 2020, eher so 2 bis 3 Mal die Woche noch Sport gewesen. Und dann die ganz große Prüfungszeit, eingeläutet im Februar, hat es begonnen, bis vor kurzem noch. Ich habe gar keinen Sport gemacht, 4 Wochen lang, vor allem am Anfang und danach kommen wir noch dazu. Aber stattdessen saß ich viel am Schreibtisch. Ich habe gesessen, dass es kracht, die Zeit verging. Ich bin nicht gleich aufgegangen wie ein Hefeteig, finde ich. Aber ich habe folgendes Problem gekriegt, ich habe Kreuzschmerzen bekommen. Und zwar richtig starke Kreuzschmerzen, finde ich. Vielleicht habt ihr andere Kreuzschmerzen noch, aber ich habe Kreuzschmerzen gehabt, die hatte ich noch nie. Und dann fragst du dich natürlich, naja, ich weiß, ich sitze am Schreibtisch, muss ich halt irgendwie was machen an meiner Haltung. Andere Menschen sitzen aber auch im Büro, die sitzen noch länger vielleicht am Schreibtisch oder so lang wie ich auch. Und die gehen doch auch nicht alle gleich zum Physiotherapeuten deswegen, auch wenn es nicht allen schaden würde. Also Gymnastikball aufgeblasen, bisschen Bewegung beim Sitzen. Links, rechts, nicht viel besser geworden. Dann fiel mir auf, ja, Moment, Chef, du hast ja gar keinen Sport mehr gemacht, seit einigen Wochen. Und das fiel mir dann plötzlich so auf, als ich da auf meinem Gymnastikball so saß. Und ich überleg, was machst du wieder? Hab angefangen, bisschen Bauch, bisschen Rücken trainiert, paar Dehnübungen gemacht und nach wenigen Tagen sind meine Schmerzen komplett weg gewesen. Was habe ich gelernt? In dem Moment habe ich verstanden, ich habe meine Vorhaben vom letzten Jahr nochmal richtig auffrischen müssen. Ich musste nochmal zurückgehen zu dem, was mein Plan und was mein Ziel gewesen ist, weil die Wurzeln gedroht haben zu verkümmern, die ich mir gesetzt hatte. Und mir hat es in dem Moment richtig, richtig gut getan. Kennst du das mit Jesus vielleicht auch? Du bist am Anfang richtig begeistert von Jesus. Richtig begeistert. Jesus liebt mich. Die Bibel ist wahr, auch wenn ich nicht alles verstehe. Ich bin von Sünde befreit und ich danke Jesus dafür. Halleluja. Und dann heißt es, oh, es gibt in meinem Leben so ein paar Dinge, von denen weiß ich, eigentlich sind die nicht so gut. Meine Eitelkeit, mein Stolz. Wenn ich nicht 45 Minuten morgens vorm Spiegel verbringe, dann sehe ich am Ende noch aus wie meine Nachbarn und es fühlt sich schon so gut an, besser als sie auszusehen. Und ich wollte mich ja eigentlich nicht mehr vergleichen. Jesus schaut natürlich, dass mein Herz gut aussieht, aber ich schaue, dass ich besser als die anderen aussehe. Vielleicht hast du auch deinen Zorn schon mal vor Gott gebracht. Du kannst so richtig ausrasten. Du kannst dich so richtig aufregen und zornig sein. Und eigentlich hast du es vor Jesus schon mal gebracht, aber es ist halt nicht so einfach. Wie so eine Selbstreinigung im Backofen, da schmeißt du die Pyrolyse an und alles, was nicht bei drei im Keller ist, wird verbrannt. Jesus und Veränderung. Das klingt doch immer richtig gut, aber es ist eigentlich zu schwer, finde ich. Eigentlich ist es doch zu schwer, um es zu schaffen, oder? Jesus beschreibt es hier. Jesus beschreibt es. Gute Vorhaben gehabt. Wir haben die Botschaft gehört vom Evangelium hin zur Veränderung. Aber dann ist man wieder felsige Boden. Der Same ist da, ausgesät. Und dann verkümmert der Same. Kein Wasser, keine Frucht. Ohne Wasser keine Frucht, ohne Tränen kein Sixpack und ohne Jesus keine Veränderung. Und so bleiben dann an uns die Fettpölsterchen ein bisschen hängen. Ein bisschen Stolz hier, ein bisschen Eitelkeit, ein bisschen Aggression, vielleicht auch andere Sachen. Kurz gesagt, wir fangen an zu machen, wir beginnen, aber dann ist es doch wieder ganz schnell weg, weil man im Alltag versinkt. Was brauchen wir beim Sport? Was habe ich gebraucht und was brauche ich immer noch beim Sport? Ich muss planen. Ich muss mir was vornehmen. Ich muss es organisieren. Ich muss mich motivieren. Weil ich alles vergesse, brauche ich einen Kalender. Da schreibe ich mir das rein. 6-mal die Woche. Mittlerweile nicht mehr 6-mal die Woche. Aber ich schreibe es mir trotzdem rein. Und wie ist es beim Charakter? Da ist Erkenntnis natürlich der gute und richtige Start. Aber dann wollen wir auch Taten folgen lassen, Gott um Hilfe auch bitten. Gott, verändere mich, helf mir. Jesus, ich will, dass du in meinem Leben wirkst. Du kennst die Dinge, die mich dann auch einnehmen, die mich beherrschen, Herr. Und ich bitte einfach, dass du mich beherrschst. Ich will nicht von Stress regiert sein oder von meinen Sorgen oder von meinen Herausforderungen. Und so kann es dann immer wieder im Leben auch weitergehen. Ich kann euch hier nicht belehren, das sage ich euch ganz ehrlich. Vielleicht habt ihr es schon ein bisschen erahnt von dem, was ich erzähle. Ich bin genauso bedürftig. Was soll man jetzt mit den Herausforderungen des Lebens tun? Zum Thema zu mir. Ich kann nur von mir erzählen. Ich habe euch von meinem Studium erzählt in den letzten Jahren, manchmal noch der Abschluss, wie das so alles lief. Es war schwierig, es gab Prüfungen, Schwierigkeiten, dann gab es auch Erfolg natürlich und das erste Staatsexamen lief dann am Ende das meiste wirklich gut und sehr gut zum Teil, da war ich sehr, sehr froh. Jetzt bin ich am Abschluss meiner Ausbildung angekommen. Das Referendariat, die großen Prüfungen und Lehrproben zum Schluss. Ich habe das ganze Notenspektrum ausgeschöpft. Das kann ich jetzt leicht ironisch sagen, aber es ist schon ziemlich schlimm für mich gewesen. Von 1,0 bis durchgefallen habe ich leider alles abgegrast. Und was mache ich jetzt? Was soll ich machen? Ich will in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott, will ich doch wachsen. Soll ich jetzt da das Wasser entziehen, weil es mir schlecht geht? Soll ich das Wachstum beenden, die Beziehung einfach liegen lassen? Solange es gut läuft, da sehe ich ja Wachstum, oder? Es fühlt sich zumindest gut an. Es geht immer schön vorwärts. Gemeinschaft mit Gott. Aber wo geht denn dein Blick hin? Wo geht mein Blick hin, wenn es steinig wird? Wie tief sind meine Wurzeln dann? Wo reichen sie hin? Ich habe euch auch erzählt, dass ich damals dann vor dem Referendariat, nach meinem ersten Staatsexamen, einige Monate zur Bibelschule gegangen bin, habe einige gute Seminare mitgenommen, das war im Herbst 2019 und damals habe ich auch mir vorgenommen, Junge, du musst die Bibel lesen, das müssen wir alle, aber ich habe mir gesagt, nee, komm, du liest die Bibel jetzt mit dem Bibelleseplan am Stück durch, einfach nochmal alles gelesen haben, fand ich wichtig, bürde ich hier niemandem auf, aber war mir ein wichtiges Anliegen. Und ich wollte es in einem Jahr schaffen und der Stress und diese aus der Ausbildung, der hat mir fürs Bibellesen wirklich die Motivation und die Freude komplett genommen. Das war begonnen im Herbst 2019 und jetzt hatte ich meine letzte Prüfung vor einigen Wochen erst, meine Lehrproben, bei der ich in einer durchgefallen bin. Ja, und was mache ich jetzt bei Problemen? Was machen wir? Sollen wir uns von Gott abwenden? Ich kann Gott, sage ich euch ganz ehrlich, nicht dafür danken, dass ich durchgefallen bin. Kann ich nicht. Ich klage Gott dafür auch nicht an. Ich habe noch einen Versuch, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Und wenn ich nochmal durchfallen sollte, eine Prüfung, die letzte von den Dutzenden von Prüfungen, die ich machen musste, dann wäre der normale Weg zum Lehramt vorbei für mich. 2014 habe ich mein Studium begonnen. Das sind, ich habe kein Mathe studiert, 7 Jahre. Und die Wiederholungsprüfung wäre jetzt Ende dieses Jahres, 2021, 7 Jahre lang. Ich muss Gott vertrauen, ich habe keine andere Wahl. Ich muss beten, Herr, schenk mir Ruhe, schenk mir nach Möglichkeit auch Freude, schenk mir Motivation und bitte, Herr Jesus, schenk mir Gelingen. Ich brauche Erfolg. Ich will nicht sagen, dass ich mich abwende. Das möchte ich gar nicht. Das sage ich auch nicht als Profi, sondern das sage ich als Ziel. Das sage ich zu mir jetzt als Ziel und als Wunsch. Ich bin noch nicht über diesen Berg drüber und ich hoffe, dass ich auf eine gute Seite ankomme. Das gilt aber auch im Beruf oder mit den Dingen, die dich beschäftigen. Jesus kann Gelingen schenken. Aber vor allem geht es um die Gemeinschaft zwischen ihm und dir, zwischen mir und Gott. Und mein Vorhaben zum Bibellesen, das muss ich wieder auffrischen, immer wieder. Manche sagen, das habe ich auch an der Bibelschule erlebt, von den Vollzeitlern, die da studiert haben, um Pastoren, Diakone, was auch immer zu werden. Manche von denen, nicht alle, haben gesagt, nee, das sagen alle, es muss zur Gewohnheit werden, natürlich, das sehe ich genauso. Aber manche von denen haben so ausgestrahlt, das ist schon zur Gewohnheit geworden für die. Und ich empfinde das persönlich so, dass das immer wieder ein Kampf ist oder wenigstens ein Konflikt in meinem Leben. Manchmal ist es die Zeit, dann ist es wieder der Stress, die Aufgaben des Alltags, die jetzt zuerst erledigt werden müssen, wenn das Kind nicht gefüttert wird. Ich kann es nicht füttern, aber wenn du dich nicht um deine Kinder kümmerst, dann fangen die an zu schreien, ist ja klar. Wenn du diese Aufgabe nicht machst, dann fällt die dir auch nochmal gegen den Kopf. Also du musst deine Aufgaben irgendwie machen. Der Alltag hat Stress genug, ist mir klar. Und ich glaube, dass manche von euch auch mehr Stress haben als ich. Ich will hier nicht mich bejammern. Klar ist, jeder von uns hier hat Herausforderungen. Ganz klar. Und im Gleichnis aber, das Jesus hier berichtet, da zeichnet diese Gruppe eine Sache aus. Nämlich in Problemzeiten, da wenden sie sich von Jesus ab. Sie gehen weg, der Same verkümmert. Und das ist fatal. Jesus in Problemzeiten hinter sich zu lassen, ist fatal. Jeremia schreibt im Alten Testament 17, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Kurz und knapp. Und das ist doch gerade dann gefragt, wenn es schwierig ist. Es ist besser, auch in guten Zeiten Gott zu vertrauen, aber da hat man dann das Gefühl, naja, der Laden läuft, das Auto fährt, für was soll ich mich nach hinten umdrehen und schauen, dass Gott mich noch segnet? Du bist gesegnet in solchen Momenten, glaube mir, ich bin es dann auch. Aber wenn es schwierig ist, dann sind wir doch auch bedürftig und dann müssen wir erst recht auf Jesus schauen. Lasst uns Gott immer wieder neu vertrauen, immer wieder seinem Wort, Gottes Zusagen, die er macht in der Bibel. Und so wird dann auch der gute Start mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe, der geht durch Täler, der geht aber auch auf grüne Wiesen. Und am Ziel kommen wir dann schlussendlich aber an. Was ist das Ziel? Das habe ich jetzt so schön gesagt. Was heißt denn Ziel? Heißt Ziel Riesenerfolg? Heißt Ziel guten Beruf vielleicht? Heißt Ziel Lottogewinn? Was ist das Ziel, wo Jesus uns hinbringt? Ich glaube, zuerst ist Ziel, dass wir Jesus ähnlicher werden. Jesus zu vertrauen und wenn wir Segen empfangen dürfen, was nicht verboten ist, versteht mich nicht falsch, dann Jesus zu danken und Jesus anzubeten. Vor allem dann, wenn wir auch Segen empfangen. Das fällt uns auch vermutlich einfacher als in schweren Zeiten. Ich weiß nicht, wie fit ihr in der großen Welt der Influencer seid. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen auch, wir so als Christen, von Philipp Mickenberger gehört. Der war mit seinem Bruder und Freunden ein YouTuber und der hat ziemlich verrückte Videos gemacht. Und nicht so lustige Clipfish-Videos, sondern wirklich ein paar richtig krasse Sachen. Verrückte Projekte, zum Beispiel haben sie eine riesige Wasserrutsche an ihrem eigenen Haus einfach gebaut. Oder die erste bemannte fliegende Badewanne, mit der sie einfach zum Bäcker geflogen sind und dann Brötchen geholt haben. Erste bemannte fliegende Badewanne der Welt, tatsächlich. Oder sie haben auch eine Achterbahn in 48 Stunden in einer, keine Schleichwerbung, Hornbach-Filiale gebaut. Da sich eingesperrt und in dem ganzen Teil eine Achterbahn gebaut. Richtig viele spannende, interessante, lustige, unterhaltsame, auch vielleicht inspirierende Videos, die aber auch authentisch waren, die Jungs. Warum? Philipp ist Christ. Das hat er auch immer gesagt. Und warum authentisch? Er hatte auch seit Jahren Krebs. Mal ging es besser, mal ging es auch schlechter. Aber in letzter Zeit ging es schlechter. Es ging so weit, dass sein Brustkorb komplett zerfressen war vom Krebs. Der hatte hier ganze offene Wunden und das hat er auch gezeigt, die dann irgendwann von Maden befallen waren. Am offenen Brustkorb hat er so gelebt. Und er zeigt es in seinen Videos und er spricht darüber. Er sagt, er weiß, Gott kann mich heilen. Aber Gott schafft noch nicht alles Leid weg aus dieser Welt. Vor 3 Jahren haben die beiden ihre Schwester verloren bei einem Flugzeugabsturz. Und durch den Krebs hat sich das Blutgefäß, die Blutgefäße hier haben sich so weit geöffnet, dass er vor 11 Tagen verstorben ist. Seine Freunde, die haben noch vor dem Krankenhaus für ihn gesungen, auch das haben sie aufgenommen. Und am lebendigen Körper ist er aber nach und nach gestorben. Es hat ihn nicht gehindert zu leuchten. Es hat ihn nicht gehindert, auf Jesus zu zeigen. Sein Zwillingsbruder, der hat jetzt keine Geschwister mehr. Die sind beide gestorben, in jungen Jahren. Seine Eltern haben 2 Kinder verloren. Die haben auch als Livestream die Beerdigung gestreamt. Du siehst, wie sie da am Grab stehen. Und trotzdem strahlt diese Beerdigung eine solche Freude aus, eine solche Hoffnung, dass du es kaum begreifen kannst. Philipp hat vor seinem Tod und auch sein Bruder und alle aus der Familie haben von Jesus noch erzählt. Und sie haben mit der Kraft des Heiligen Geistes ihre Wurzeln so tief gesetzt, dass auch in Herausforderungen und Prüfungen, und hier heißt Prüfungen nicht erstes, zweites Staatsexamen, sondern Sterben, dass sie sich von Jesus getragen wussten. Ich finde solche Schicksale kaum zu ertragen. Auch wenn ich nicht zu Tränen neige oder mir die einfach verkneife, finde ich es einfach schrecklich. Ich finde es schrecklich. Und dennoch sagt Jesus, du handelst sinnvoll und du bleibst an der lebendigen Quelle, wenn du mir in solchen schwierigen Zeiten auch vertraust. Vielleicht klingt es ein bisschen abgedroschen. Man kennt ja so flotte christliche Postkartensprüche, die durch WhatsApp und Facebook geteilt werden. Aber es ist einfach die Wahrheit. Jesus hat uns keine ruhige Reise versprochen. Vielleicht läuft es mal besser und schöner. Aber Jesus hat uns eine sichere Ankunft versprochen. Und das ist eine starke Reaktion auf Gottes Wort. Auch in Krisenzeiten den Samen trotzdem durch den Heiligen Geist wachsen zu lassen, durch Gott und seinen Geist. Wie kann man auf Gottes Wort noch reagieren? Wir hatten es von den Sorgen des Alltags, von Herausforderungen, von Prüfungen, da vertrocknet der Same leider. Und bevor Jesus jetzt zur richtigen Aufnahme kommt, da gibt es eine letzte Problemgruppe noch. Wie kann die Frucht noch missraten? Die Sorgen des Lebens, sie sind wie Disteln und sie machen sein Wirken kaputt. Ja, hatten wir das jetzt nicht schon eigentlich gehabt? Also welche Sorgen sind hier denn jetzt genau gemeint? Und Jesus wird ja konkret. Jesus sagt, die Disteln sind die Sorgen um Reichtum und Genüsse. das sind die Sorgen hier. Das Problem sind nicht allgemeine Sorgen ums Leben, die gibt es auch, sondern Sorgen um den eigenen Reichtum des Lebens. So kann die Frucht Gottes nicht reifen. Das sind falsche Sorgen. Wieder nicht falsch verstehen. Reichtum ist nicht schlecht per se, aber um was sollten denn meine Gedanken stattdessen kreisen? Was mache ich mit meinem Geld? Will ich ewig in Miete leben? Will ich ewig Miete zahlen? Welchen Kredit kann ich mir leisten langfristig und bedienen? Können wir uns das neue Auto überhaupt leisten? Haben wir genug Geld, um Pfingsten und August in den Urlaub zu fliegen? Ich bräuchte eigentlich noch mein drittes Paar weiße Sneaker, weil die anderen schnell schmutzig werden. Und dann wird irgendwann vielleicht auch mal das Geld knapp. Um was man sich so alles Gedanken machen kann. Du kennst deine eigenen Themen und Bereiche, wo du gern mal Geld ausgibst. Nichts gegen weiße Schuhe. Nichts gegen Urlaub, ich kenne beides. Aber auch die Abzahlung von der Immobilie muss auch gemacht sein, ist ja klar. Aber wie weit bringen dich diese Gedanken? Sind es Sorgen schon? Überwuchert es Gottes Wirken, weil dich auch gar nichts anderes mehr beschäftigt? Wer viel hat, der kann viel geben. Ein Appell für viel Geld, das stimmt. Aber wer viel hat, der muss sich auch um viel kümmern. Ist mein Geld gut angelegt? Die Warnung hier, der Bibel ist die Verbindung von Reichtum mit Sorgen. Reich sein ist keine Sünde. Aber wie viel Zeit kostet dich dein Lebensstil? Wie viel Nerven rauben dir deine Gedanken um deinen Besitz? Zu wie viel wertvoller Zeit hast du dann noch danach übrig? Wie sehr hängen wir wirklich an solchen Sachen? Und das kann sich manchmal ganz schnell zeigen. Wir wollen unser reiches Leben erhalten. Wir wollen, dass uns gut geht, klar. Und wir wollen uns aber auch absichern. Und daran kann man manches feststellen, wie wir wirklich dazu stehen. Ich komme gleich dazu. Und die Gedanken um dieses Absichern, das kann manchmal richtig, richtig stressig werden. So stressig, dass man auch die Freude am Leben verliert. Nicht den Lebensmut, aber dir vergeht so die Freude im Alltag zu leben. Warum sichern wir denn unseren Reichtum? Weil er uns wichtig ist. Und wie ist es mit der Sünde? Ja, es kommt drauf an. Ist es Sünde? Wie sehr schafft es unser Reichtum, uns einzuschränken? Ich glaube, das können wir uns fragen. Wie sehr schränkt er vielleicht Gott auch ein in unserem Leben? Nennt mich wieder unvernünftig, weil ich mich jetzt über was lustig mache, aber ich habe da mal was vorbereitet jetzt für uns. Wenn man sich fragt, ob Reichtum materiell, geistlich einschränkt, da gibt es ein riesiges Spektrum. Da kann man nicht verallgemeinern. Vom Zeitklauen bis hin zum Zersorgen gibt es ein Riesenfenster. Und ich habe was zur Verdeutlichung dabei, nämlich eine Liste von ausgewählten Versicherungen des aktiven Deutschen. Habe ich euch vorbereitet und die möchte ich euch mal vorlesen. Bestimmt kennt ihr die, ganz bestimmt. Private Haftpflichtversicherung, Risikolebensversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Kinderinvaliditätsversicherung, Unfallversicherung, Versicherung für dein Kfz, Seniorenunfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Arbeitsrechtsschutzversicherung, Tierhaftpflichtversicherung. Falls der Körper nicht mitmacht, Kranken- und Pflegeversicherung, Auslandsreisenkrankenversicherung, Zahnzusatzversicherung, stationäre Zusatzversicherung, Krankentagegeldversicherung, Pflegezusatzversicherung. Wenn dann das Häusle steht und man noch lebt, Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Gebäudeversicherung, Bauherrhaftpflicht, Hausratversicherung. Wenn dann das Häusle den Deutschen mal nervt, Malle, Südafrika oder Kalifornien angesagt ist, brauchst du die Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und die Reisegepäcksversicherung. Und wenn dann der Lebensabend auch noch hübsch sein soll, Riester-Rente, private Rentenversicherung, Rürup oder vorgebundene Rentenversicherung. Und wenn dann der Mensch mal in den vergifteten Apfel gebissen hat, haben wir die Sterbegeldversicherung. Sterben ist teuer und darum will ich auch noch als Toter von den Leistungen meiner Versicherung profitieren. So sieht's aus. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, ich nicht. Wieder nicht schwarz-weiß malen. Manches von denen kenne ich auch ganz gut. Und ihr bestimmt auch. Ich will nicht sagen, vertraut dem Herrn und kündige jetzt deine Krankenversicherung. Das habe ich nicht gesagt, das geht auch kaum. Aber müssen denn die Sorgen sein? Wenn uns diese Sorgen und die Gedanken um das Sichern von unserem irdischen Reichtum und Leben so beherrschen, ich glaube, dann kann die Frucht irgendwann nicht mehr reifen. Wir leben wahrhaftig in einer Welt, die ist noch nicht perfekt. Wir sehen Leid. Lebensgeschichten wie die von Philipp, die zerreißen einem das Herz. Und wir haben das auch erlebt. Eine Freundin von Jule, die ist auch an Krebs 2016 gestorben. Ich werde das Bild nicht vergessen. Der Vater kommt zur Kapelle am Friedhof, wir stehen schon da, um seine Tochter zu beerdigen. Und er kommt allein, weil seine Frau zuvor schon am gleichen Krebs gestorben ist. Es war nicht zum Aushalten. Wir Christen sind die ärmsten Menschen auf der Welt, wenn wir dem Evangelium von Jesus Christus keinen Glauben schenken. Denn Jesus macht lebendig. Er ist in den Tod gegangen, damit wir leben können, weil er uns lebendig macht. Und zuerst unsere Seelen schon hier und jetzt auf ewig unverwüstlich und dann auch unseren Körper irgendwann. Den müssen wir jetzt noch hier lassen. Und für einige Zeit müssen wir auch Freunde und Familie hier lassen, die liebsten Menschen in unserem Leben. Aber wir Christen, wir müssen zum Kern des Glaubens zurück. In Jesu Gleichnis gibt es eine letzte Gruppe von Menschen. Menschen, die die Botschaft hören, wie viele andere. Und Menschen, die bereitwillig mit aufrichtigem Herzen diese Botschaft aufnehmen, daran festhalten und sich nicht entmutigen lassen, die mit Ausdauer Frucht bringen. Das Leben ist nicht einfach. Das hat auch Jesus nie gesagt. Aber die einzig richtige Reaktion auf das Evangelium ist die zu sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Ich brauche dich, deinen Heiligen Geist in mir drin als Wegweiser. Und ich will mich an dich festklammern. Und wenn ich nicht mehr kann, Herr, dann tröste mich durch deinen Heiligen Geist in mir. Schenke mir Mut und gib mir auch vor allem Kraft und Ausdauer, um dir zu dienen. Das ist unser Job. Das Leben hier hat immer Höhen und Tiefen. Was bleibt uns auch übrig? Da stecken wir drin. Und Genuss und Freude kennt die Bibel auch, aber will ich mit den Sorgen um mein Geld und Reichtum mir meine Nerven verlieren? Ich sage das zuerst zu mir und dann auch zu uns allen. Keine Versicherung kann dir nachhaltig Freude und Erfüllung schenken. Niemand schafft es. Und sich auch von Sorgen dauerhaft beherrschen zu lassen, das tut uns auch nicht gut. Einfach gesagt, aber so ist es. Bring sie vor Jesus. Bitte um Kraft, wenn sie dir fehlt und auch darum, dass dann wieder bessere Zeiten kommen. Bitte darum, dass Jesus die Disteln und die Felsen in deinem Leben entfernt. Das Evangelium und dass das Reich Gottes in uns gebaut wird durch den Heiligen Geist, dass wir durch ihn Frucht bringen. Lasst uns beten, Herr, schenk mir tiefe Wurzeln, ganz tiefe Wurzeln und Herr, schenke mir Wasser in Herausforderungen und in Prüfungen. Wenn es trocken wird, schenk mir Kraft und Wasser. Jesus muss uns Kraft schenken. Wir brauchen sie für die Sorgen des Alltags, für die Herausforderungen, auch für die Prüfungen. Lasst uns dieses Wort, Gottes Wort aufnehmen, sein Evangelium mit der Kraft des Heiligen Geistes daran festhalten und Frucht bringen. Ich bete noch. Herr, danke für die Berichte, die wir von dir haben und für das Gleichnis, das wir lesen durften heute. Herr, wir beten, dass du dein Evangelium in uns zuerst groß machst, dass wir immer wieder davon begeistert sind, auch wenn wir dich vielleicht schon so viele Jahre kennen, dass du uns Begeisterung dafür schenkst und dass du uns all die Dinge aus dem Leben rausnimmst, die dein Evangelium in uns am Wachstum hindern, Herr. Wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen dich mehr lieben, Herr. Und wir wollen, dass dein Geist uns verändert, Herr. Schenk uns diese Veränderung. Und ich bete, dass man an uns sieht, dass wir deine Kinder sind und dass wir Zeugnis auch sein können, Herr. Dass wir gute Frucht bringen für andere Menschen, aber vor allem natürlich für dich, Herr. Dass wir dir mit unserem Leben Ehre geben. Amen.